Es wird nicht leichter, aber du wirst besser. Blick nach vorn und sag mir, wo siehst du dich? Kämpfe weiter für alles, was dir wichtig ist. Du musst durchziehen, du bist wie eine Cobra. Massive Soldier, es gibt kein Game Over. Peace, Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge Massive Soldier Podcast. Wir haben heute einen sehr geehrten und
sehr geschätzten
Gast, den
niemand geringeren
als Heiko Bekale Kalbach.
Heiko, wie war dein Spitzname damals in der Szene? Jeder hatte ja irgendwie.
Der erste war, wo ich noch in Berlin war, Wastel.
Wastel.
Okay. Sagt euch nichts, ne? Weil der noch zu jung
für. Ja.
Nee, das ist so eine Comicfigur von ganz, ganz früher. Das war so ein Typ, der war oben total mächtig und hat so eine ganz dünne Beine gehabt. Hatte mir mal mein Mentor vom Kiez aus Berlin damals, ja, Wastel, keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Und dann Hamburg, dann halt Kalle und ja, so bin ich Kalle geblieben. Ich habe ja zweimal in Kalle gestartet, in Hamburg gestartet. Sozusagen einmal von 92 bis 2000 und dann von 2010 bis jetzt. Ne?
Ja. Ich habe heute erfahren, dass du relativ spät mit Bodybuilding angefangen hast, mit 25, aber warst auch immer davor ein leidenschaftlicher Leistungssportler. Erzähl mal kurz über deinen Sportwerdegang, was du davor gemacht hast, was du auch erreicht hast.
Ja, ich war tatsächlich immer mit Leistungssport beschäftigt, von klein an, von meinem Lebensjahr. Ich habe in der Schulzeit, erste Klasse bis dritte Klasse, habe ich Boxen und Leichtathletik gemacht. Oder das erste Jahr. Und dann habe ich 3 Jahre Judo gemacht. Mhm. Aktiv auch Wettkampfsport halt immer versucht, Wettkampfsport zu machen. Dann war ich 6 Jahre im Handball, in der Oberliga gespielt im Osten, in Cottbus. Mhm. Und danach habe ich so ein bisschen zu den Hanteln gefunden. Dann habe ich in der Lehrzeit so ein bisschen Kraft-Zweikampf betrieben. Bin dort auch relativ stark geworden in relativ kurzer Zeit. Hat mir alles Spaß gemacht. Mutter musste mir dann immer ganz viel zu essen mitgeben in die Lehre. Die hat dann, was habe ich immer gesagt, ich will 16 Klappstühlen mit haben. Und ja, so bin ich dann zum Handelssport so ein bisschen gekommen. Habe ja dir vorhin gesagt, mit 19 habe ich dann den DDR-Rekord gedrückt, 210 Kilo. Und dann kam die Armeezeit für mich dazwischen, der Grundwehrdienst. Dort habe ich dann nicht so viel gemacht, also nur so ein bisschen rumgedaddelt. Danach hatte ich dann eine ganze Zeit gar nichts gemacht, bis ich so 25 war und dann konnte ich mich tatsächlich nicht mehr im Spiegel sehen. Hm. Dann habe ich dann die Burger und die Zigaretten von jetzt auf gleich wirklich ins Klo geschmissen. Zigaretten so genommen, ich will nicht mehr so aussehen. Bin ins Sportstudio gefahren zu Ronald Matz, sagt ihr was?
Du hast mir mal erzählt.
Ja. Ist auch ein sehr massiver Athlet gewesen. Der war Mr. Universum gewesen und so, war schon ein Brocken. Der war ja in Hamburg ansässig. Der hat mich direkt hat mir eine Absage gegeben, wo ich da war. Nee, wir haben Aufnahmestopp und so. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich mit meiner Braut da war und der keine Luden da haben wollte oder was im Gym. Irgendwie so. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und dann dachte ich, ja, Kalle ist ja nicht doof, habe ich 2 Wochen später nochmal angerufen. Und kann ich da trainieren kommen, kann ich mich dort an? Ja, kein Problem. Weil da hat er mir ja nur am Telefon gehabt, der hat mich ja nicht gesehen, wusste ja nicht, wer da anruft. Und so bin ich dann da hingekommen. Wir haben dann auch ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Ich habe bei ihm im Laden in einer Fit Factory, hieß das damals in Hamburg, angefangen zu trainieren. Dort war ich dann so, ich glaube, ein knappes Jahr, bevor ich ins Olympic gewechselt bin, zum Klaus Maibaum. Ne? Mhm. Und ja, für mich war dann immer schon klar gewesen, Marschrichtung, schwer werden, schwer trainieren. Ich hatte ja auch keine Ahnung, wie die meisten die anfangen. Ich wusste nur, ich muss viel essen und muss hart trainieren. Und Sport machen konnte ich mir nebenlang, also an meine Grenzen gehen. Das hat mir vielleicht so ein bisschen die Karten gespielt, denke ich mal, dass ich da schon vom Mindset her ganz anders an die Sache rangegangen bin. Und wirklich, ich wollte immer in irgendwas extrem gut sein. Mhm. Also schwere Gewichte bewegt, so. Da habe ich damals schon eine Wadenmaschine wahrnehmen mit 750 Kilo so eine Dinger gemacht. Total bescheuert, aber hat funktioniert. Dinger sind so groß geworden. Und ja, wie gesagt, dann bin ich zum Klaus Maibaum. Und dort habe ich eigentlich das Laufen, also die ersten Schritte im Richt, was mit Bodybuilding zu tun hat, gelernt.
Der hat mir. Dass ich unterbreche, aber du hast dann angefangen zu trainieren. Du hast dich am Fitnessstudio angemeldet mit dem Wunsch, wahrscheinlich einfach breiter als die anderen zu werden. Wann war das soweit bei dir, dass du gesagt hast, ich will nicht einfach nur pumpen und der Breiteste im Gym zu sein, sondern ich will pumpen, um Meisterschaften zu gewinnen und ich will pumpen, um der Beste zu sein. Wann kam das? Kam das sehr schnell? Oder
kann ich dir direkt sagen. Wo ich gewechselt bin von dem ersten Studio von Robert Matt zu Klaus Maybaum, bin ich am Tresen, der sitzt gleich am Eingang am Tresen immer, schon seit Jahren. Sag ich, guten Tag, ich bin der Heiko Kalbach, ich will Weltmeister werden. Ich habe schon mal 210 in der Bank gedrückt. So habe ich mich vorgestellt. Und wer Klaus Maybaum kennt, ganz beeindruckt, in seiner Zeitung weitergelesen, mal so kurz rüber geguckt, alles klar. Ja, bist ja der Tausendste jetzt ungefähr, der hier sowas will. Ne? Und geh mal da runter, dich umziehen und mach mal. Und so haben wir uns kennengelernt. Aber da war für mich klar, ich will Weltmeister werden. Das war für mich das war auch ganz normal, dass ich das schaffen werde, also im Kopf her. So, ich weiß nicht wieso.
Du hast es ausgesprochen und es war jetzt einfach in Stein
gemeißelt. Ja, ich habe mir das vorgenommen und dann gab es für mich da auch gar keinen in Frage stellen, dass ich das nicht schaffen könnte.
Hast du dann den Weltmeistertitel auch erlangt?
Naja, sagen wir mal so, rein theoretisch ja.
Okay.
Ich war. Meine Pipi war nicht so schön. Die war nicht so, wie sie sie haben wollten. Und da war das Ding gegessen, 99. Ne? Haben sie den Bautista genommen dafür. Ah. Den Paco, also das war die Zeit gewesen.
Du standst im Paco zusammen, ihr habt gegeneinander?
Naja, sagen wir mal so, bei der Quali haben sie mir dann schon die Fahrkarte gestrichen. Oh. Aber sonst hätte ich das ja ganz klar gemacht alles. 2000 hat der Verband dann beschlossen, also der DBV hier, Erich Janer und die ganzen Leute, unter Antrieb von Klaus Maybaum, dass ich die Pro grad bekomme. Die haben die dann beantragt drüben bei Wendemilla, der war damals Vice President drüben gewesen. Und der hat dann sofort zugesagt, alles klar, weil ich hatte bei Amateuren nichts mehr verloren gehabt. Und dann war ich ab 2000 Profi, habe die Pro grad bekommen und habe dann 6 aktive Wettkampfjahre mitgenommen, bevor ich mich 2008 dann verletzt habe. Mhm. Und beim Go-Kart-Fahren kennt ja jeder die Story von euch, denke ich mal.
Ja.
Und und damit war dann für mich klar, dass sich das mit Profi, also mit Wettkämpfen erledigt hat. Ne? Ich gehe nicht halbfertig auf die Bühne. Für mich war auch immer klar, wenn ich mich nicht mehr verbessern kann, dann höre ich auf damit. Ne?
Okay.
Das war bei mir und das war, wie gesagt, da.
Wie alt warst du da, als dieser
Go-Kart-Unfall? Jetzt fragst du mich aber was.
Und wie hast du das empfunden? Also wie war das für dich? Also war das jetzt ein Schock für dich und wo quasi das ganze Leben vor Augen, ne, wie soll ich das sagen? Also das Schloss, was du gebaut hast, das Sandschloss, das zusammengebrochen hat, ne, das ist eine Metapher natürlich, ne, oder warst du erleichtert gewesen, so wie Jean-Pierre Fuchs? Ne?
Na, sagen wir mal so, erleichtert nicht, also das fand ich schon ziemlich krass, wo er das gesagt hat, aber wie gesagt, ich hatte ja viele Gespräche einige Gespräche gehabt mit ihm, wo er mir das vorher schon gesagt hat. Bei mir war es so, wo ich im Krankenhaus gelegen habe und das Morphium dann raus war langsam, also wo ich ja klar denken konnte wahrscheinlich, da habe ich mich mit der Situation sofort arrangiert. Ich habe an den Beinen runtergeguckt, habe gesehen, okay, mit dem Arzt gesprochen und dann kann man ja eins und eins zusammenrechnen. Ne? Dann, ich falle jetzt so und so lange aus, also läuft mein Sponsorvertrag irgendwann aus, ich kriege dann auch keinen neuen, den muss ich erstmal mir verdienen wieder. Das dauert wieder ein, zwei Jahre. Die ein, zwei Jahre kosten mich vielleicht 60, 100.000 Euro oder Mark war das damals noch. Nee, Euro schon. Euro war das. Und ist eine Milchmannrechnung gewesen für mich. Ne? Der Nachwuchs pennt nicht. Ich werde nicht jünger. Also einfach, okay, vergiss es. Mach Bodybuilding weiter. Und habe ich mich sofort mit der Situation arrangiert. Ich kann mich auf solche. Zum Glück die Gabe, mich auf solche Sachen sofort einzustellen und damit zu arrangieren. Gar nicht jetzt drüber nachdenken, oh, was ist jetzt wenn? Nee, es ist jetzt so, Punkt, basta aus, das ist jetzt passiert und damit muss ich jetzt leben, jetzt muss ich schnell weiterdenken, weil es muss ja weitergehen. Du kannst ja jetzt nicht Flanny, so eine alte, oder alles aufgeben und mein Leben ist zu Ende, weil mein Bodybuilding-Traum zu Ende ist. Ich hätte sicherlich noch 3-4 Wettkampfjahre gehabt, definitiv. Aber gut, dann war es halt nicht so. Ne? Dann ist es so, ich muss jetzt mit der neuen Situation klarkommen.
Hattest du denn Plan B gehabt schon zu der Zeit? Oder hat dich das komplett überrascht quasi?
Naja, überrascht hat es mich schon, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber Plan B hatte ich auch nicht wirklich, weil ich jetzt weil ich mich ja darauf mental nicht vorbereiten konnte. Aber ich bin dann ganz schnell zu Plan B übergegangen und der war das, ey, Kaibach, mach das, was du am besten kannst, geh wieder auf den Kiez zurück. Ja. Ich fange jetzt nicht an, Hubschrauberflieger zu werden oder Dachdecker oder Kranfahrer. Mach das, was du kannst und versuch schnell wieder auf die Beine zu kommen denn da. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich genauso wie im Bodybuilding folge ich immer meinem Instinkt. Mhm. Ne, das habe ich da gelernt, das habe ich mitgenommen und das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ja. Weil man nimmt ja diesen Ehrgeiz und diesen Instinkt und alles mit ins Leben rüber.
Genau.
Irgendwie, ne? Also und so war ich auch wie so Stehaufmännchen und dann ging es irgendwie weiter. Und heute sitze ich hier und darf mich euren Fragen stellen von zwei der besten Athleten, die wir zurzeit in Deutschland haben.
Danke.
Total, total easy und geil für mich, finde ich cool.
Ich hätte noch eine Frage zu Mindset. Ne? Und hattest du schon von Anfang an, als du noch Leichtathletik gemacht hast, geboxt hast, Handball gespielt, die Ambitionen, Maximum zu erreichen, also wirklich Profi zu werden oder ganz gut zu werden? Oder war das ja einfach nur so, ja, so eine Spaßgeschichte gewesen, ne? Einfach nur...
Ich weiß, was du meinst.
Und was ich halt wissen will, warst du schon immer so drauf, ne? Alles oder nichts? Oder bist du erst mit den Jahren dazu gekommen? Erst mit 25 hast du dann mit dem Bodybuilding angefangen hast, diesen Ehrgeiz entwickelt hast? Oder warst du so reif gewesen, um diesen Mindset entwickelt zu haben?
Na, ich denke mal, das hat sich in der Kindeszeit so ein bisschen automatisch geprägt. Mit 7 Jahren, da bist du ja, was das angeht, noch ganz weit weg davon. Aber du musst das Gen drin haben, dieses bestimmte Gen.
Darauf wollte ich hinaus.
Und wenn du das nicht hast, dann wird es schwer. Wenn du das hast und immer gewinnen willst und immer gut sein willst in dem, was du machst, dann fallen dir natürlich einige Sachen viel leichter, um dich dahin zu motivieren. Ne? Und das war im Kindesalter schon so. Ich wollte in den Sachen gut sein. Im Judo wollte ich damals Kreismeister, Bezirksmeister und so weit kommen, wie ich wollte gewinnen. Bin ja nicht hingegangen, mich da hinlegen zu lassen. Ne? Ich weiß noch, ich habe immer, weil ich schon immer mit dem Gewicht ein bisschen weiter oben war, habe ich dann Gegner gekriegt, die schwerer und älter und reifer waren wie ich teilweise. Und der eine, weiß ich noch, der hat zack, zack, bumm, habe ich mit einem ganz sauberen Wurf gelegen, habe ich hinterher geheult wie die Sau. Weil es viel zu schnell ging, war gar nicht darauf vorbereitet. Und ich wollte doch aber gewinnen. Und das sind aber dann so Ereignisse, die prägen dich, dass man was dafür tun muss. Dann muss ich halt besser sein wie der. Und so ist es im Bodybuilding genauso. Du kriegst nichts geschenkt, du kriegst jeden Tag einen Teller Scheiße hingestellt, auf gut Deutsch gesagt, und musst gucken, dass du für dich das Beste rausnimmst, um an dein Ziel zu gelangen. Und da gehören Niederlagen auch dazu. Wo ich meine allererste Meisterschaft hatte im Bodybuilding, das war die Hamburger und die Berliner Meisterschaften, bin beide Male Zweiter geworden. Ne? Obwohl ich eigentlich davon überzeugt bin, dass ich gewinne, das Ding. Ne? Weil man hört ja dann auf den Zuspruch der Leute. Das habe ich mir dann ganz schnell abgewöhnt ab dem Tag. Ne? Wenn die mich auffeiern, weg, nicht hinhören, Ohren zu, alles lieb gemeint, aber es braucht, schenkt es euch. Ne? Und da habe ich gegen so einen, ja, den habe ich dann später auch kennengelernt, gegen so einen Libanesen verloren, Ahmed Hamouda. Der ist auch irgendwann mal Weltmeister geworden in irgendeinem Verband. Der hat als Freigänger trainiert, als Mörder und hat gewonnen gegen mich. Aber es waren coole Leute. Ich hatte ja nur mit so Leuten zu tun.
Weißt du, warum er gewonnen hat?
Ne? Naja, aber ja, immer mit einem Punkt Unterschied. Und da wusste ich, Kaibach, du musst hier auf den Hosenboden setzen. Das passiert dir nicht nochmal. Und dann die Folgejahre habe ich alle Grand Prix gewonnen. Also diese kleinen regionalen Meisterschaften, diese Grand Prix, um dann zur deutschen Meisterschaft da gab es keinen zweiten, zweiter ist Dreck, habe ich mir gesagt. Zweiter ist wie eine Backpfeife, wie ein Schlag in die Fresse, weil du bist da nicht der Beste. Und mit dem Mindset marschierst du Stück für Stück, Step by Step nach vorne und es werden immer Steine im Weg liegen irgendwo. Aber du musst, wenn du die Eier hast und die Einstellung, drumrum oder drüber zu gehen, dann marschierst du, weil dein Ziel liegt dahinter und du musst ja dahin kommen, egal wie. Dir bleibt ja gar nichts übrig. Ne? Und so formt man und prägt sich dann halt. Ne? Und das nimmt man halt ins Leben mit und deswegen, das ist schon ein cooler Scheiß. So.
Da hätte ich das nächste Thema oder Ableitung zum nächsten Thema. meinst du, beziehungsweise ich erzähle mal kurz meine Geschichte. Ich hatte in der Jugend Fußball gespielt. Das war eine Mannschaft von einem Bundesligisten damals, also es war in Russland gewesen noch. Und man hat uns quasi von klein auf erzogen, dass wir früher, also wir müssen Profis werden. Ne, das war halt professionell, also Training war ja schon in der Jugend sehr streng, sehr organisiert gewesen. Und mein erster Trainer oder mein damaliger Jugendtrainer, der hat uns immer wieder dieselben Worte gesagt, die mich auch geprägt haben, die bis heute noch in meinem Schädel sitzen. Und der sagte, ob ihr Profi werdet oder nicht, es wird natürlich nicht jeder Profi, ne? Aber das, was ihr hier lernt, ihr lernt, dass ihr, um besser zu werden, müsst mehr zu tun. Also es reicht nicht einfach Training halt mit der Mannschaft. Wenn ihr besser werden wollt, ihr müsst dann auch selbstständig trainieren. Ihr müsst an euren Schwächen arbeiten. Ihr müsst euch verbessern. Ja, also ohne Fleiß kein Preis sozusagen. Ne? Und das hat, diese Worte haben mich dann halt auch in Kampfsport, also in Boxen weitergebracht. Ich bin immer außer regulären Trainingseinheiten, ich bin da immer noch extra trainieren gegangen und das hat mir halt auch besseren Fortschritt gegeben. Also ich hab einen besseren oder schnelleren Progress gehabt als alle anderen. Ne? Also diese Professionalität, schon in den jungen Jahren ist uns geprägt worden. Ne? Also professionell an die Sache rangehen. Meinst du, dass Athleten, die früher andere Sportarten gemacht haben, also diese Erfahrung gemacht haben, ne, schon diese Mentalität entwickelt haben, ne, um besser zu sein, muss man ackern, dass sie dann halt weiter in den Bodybuilding, also wenn sie dann irgendwann zum Bodybuilding kommen, Vorteile gegenüber anderen Athleten haben, die nur mit Bodybuilding angefangen haben, also sprich kein Background, kein Sport, also kein, weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon, dass das da eine wichtige Rolle spielt, um sich so zu prägen, weil auch in diesen Mannschaftssportarten, wie gesagt, wenn du da das reguläre Programm fährst, dann wirst du auch nur durchschnittlich oder regulär bleiben. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt immer Ausnahmeleute, die mehr wollen. Und die wissen aber auch, die erreichen nur mehr, wenn sie mehr machen. Ne? Und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Und das nimmt man natürlich im Bodybuilding mit. Und wenn jetzt einfach jemand aus, ich fange jetzt mit Fitness an und will Bodybuilder werden, da können sicherlich auch gute Athleten außen stehen, aber selten diese Spitzenathleten, die vorher nichts gemacht haben, weil die halt, guck mal, die Trainer, die sind ja auch Psychologen, die finden ja nicht die Worte einfach so, sondern die versuchen ja was Richtig. Zu erreichen und dir Richtig. Zu vermitteln damit. Und wenn du das vorher nicht hattest und dann so ein 1200-Euro-Trainer vor dir steht, so ein einer von der Stange, der selber nichts weiß, der so eine B-Lizenz hat, der dir gar nicht das mitgeben kann, weil dein Trainer beim Fußball, der hat sicherlich auch vorher Fußball gespielt, ja, der kennt das alles. Aber so ein Fitnesstrainer, der nur die B-Lizenz macht, der hat ja von dem Sport gar keine Ahnung. Null. Null Komma minus null minus. Und die wollen den Leuten immer irgendwas vermitteln und reden da in Unsinn daher und das prägt sich ja bei den Leuten ein. Also wird es doch viel schwerer für diese Leute werden, den richtigen Weg zu finden. Ne? Es sei denn, die geraten durch Zufall in Leute wie an Markus oder an dich oder an mich oder an irgendwelche erfahrenen Leute, die wissen, wovon sie reden. Ne? Und ja, wie gesagt, da spielt halt die Psychologie eine große Rolle, die Vorbereitung, um deine Frage zu beantworten, ja, das spielt ja den Leuten in die Karten, definitiv.
Um die Frage von Anton ein bisschen aufzugreifen, hätte ich da auch was mich interessieren würde. Und zwar gibt es ja durchaus Athleten, die einfach viel mehr Talent mitbringen. Ja, die haben die genetische Voraussetzung, denen fällt es einfacher, gewisse Dinge, sei es das Essen oder. Und ich glaube, Kyle Green hat es damals gesagt, Ehrgeiz kann Talent besiegen oder so, das ist nicht der direkte Wortlaut, aber würdest du behaupten, dass man, wenn man weniger Talent hat, weniger die genetische Voraussetzung...
Harte Arbeit schlägt Talent, so
was. Ja, genau, harte Arbeit schlägt Talent.
Ja, wie war ein gern Spruch auf Lager von Verlies.
Und zwar?
Talent und Fleiß ist unschlagbar, das wird ein Champion. Bist du nur fleißig oder hast nur eins von beiden, wirst es sehr schwer, um weit vorzukommen. Bringst du beides zusammen, wirst du ein Champion. Und damit hat er auch recht. Talent und Fleiß unschlagbare Kombi. Ja. Es gibt Leute, die sind fleißig und bringen keine Genetik oder kein Talent mit, die werden immer gegen Windmühlen kämpfen. Mhm. Ne? Aber die machen das dann trotzdem, weil sie ja den Sport lieben. Man hört da nicht auf, weil ich jetzt vornherein weiß, ich werde kein Mr. Olympia. Sondern man macht ja Bodybuilding aus Leidenschaft. Und wie wir schon in einer vorangegangenen Sendung hier irgendwie gesagt haben, diesen Lifestyle liebt man ja. Man diese Routine, dieses mit der Tupperdose rumrennen, den ganzen Schwachsinn, nicht in Sachen reinpassen, scheißen wie ein Waldesel und alles, was dazugehört, das Training, das ist doch geil, den Schmerz, den man sich zuführt, um sich zu befriedigen, psychisch zu befriedigen und seinen Körper zu besiegen, das ist doch das Geilste, was es gibt, sich selber zu besiegen, das kann man auch Leuten nicht vermitteln, weil dazu muss man krank sein im Kopf oder ein Ding weg haben, aber es ist tatsächlich so, wenn du nach dem Training zusammensackst und dich eigentlich körperlich komplett scheiße fühlst, der Kopf fühlt sich so geil, weil du froh bist, dass du diesen Zustand erreicht hast und dass du dieses Training so krank absolvieren konntest. Und beim Training hat man ja Spaß, wenn man die Gewichte hin und her wirft oder vielleicht mal einen neuen kleinen Rekord wieder rausholt oder mehr schafft oder was anderes probiert, was auf immer total geil reingeht. Also Progress, wie du immer sagst, erfährt. Dann, das ist doch das Geilste, was es gibt.
Dann habe ich noch eine Frage. Wenn du die Uhr zurückdrehen könntest, du könntest etwas ändern in deinem Leben.
Ja.
Würdest du was ändern und wenn ja, was wäre das?
Würdest du dann an dem Abend oder an dem Tag noch Kart fahren?
Nee, ja, wird von Anfang an AfD wählen wahrscheinlich.
Nein. Das gab's noch nicht.
Nein. Um ehrlich zu sein, das Einzige, was ich verändern würde, wäre mein persönliches Management mir gegenüber selber, um größeren wirtschaftlichen Erfolg im Sport noch zu haben. Oh. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, der immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Wir sind ja nicht Profi geworden, weil wir die Pro-Card haben wollen, sondern wir wollen ja damit Geld verdienen.
Moniten.
Ne? Und ja. Das war für mich auch immer Prämisse. Wenn die Leute mal sagen, ja, ihr bekommt doch so wenig, aber wir bekommen es. Ja. Und es ergeben sich immer Möglichkeiten aus. Mein ganzes Leben, egal was ich erreicht habe, habe ich mal so Revue passieren lassen, habe ich alles meinem Körper zu verdanken. Ob das die Akzeptanz auf dem Kiez war, weil ich stark war und mich durchsetzen konnte, ob das, keine Ahnung, die Leute mich irgendwie wahrgenommen haben und mir dadurch Sachen zukommen lassen haben oder mich rangeholt haben wegen irgendwas, das hätte ich alles nicht geschafft, hätte ich so ausgesehen. Sondern immer, weil ich rausgestochen bin und besonders war und dadurch haben sich meine ganzen Möglichkeiten ergeben und teilweise auch verwirklicht. Also hat das doch alles mit dem Sport zu tun. Der Sport hat mir richtig viel wiedergegeben eigentlich. Türen geöffnet, definitiv. Also
Wir alle bestätigen.
Das hat wirklich damit zu tun, ne? Du wirst anders wahrgenommen, du wirst anders akzeptiert, von vielen wirst du nicht akzeptiert, ob das nur die Hälfte Neider sind oder die Hälfte uns wirklich doof finden oder mit dem Sport nicht anfangen, ist auch das komplett drauf geschissen.
Weil ich muss doch, man auch verdienen.
Ich muss,
richtig. Diesen Neid muss man auch verdienen. Ne?
Ja, das ist nicht schwer in Deutschland. Des deutschen Anerkennung ist der Neid, merkt ihr mal den Spruch. Ja. Ne? Das ist tatsächlich so. Und
Anerkennung muss man sich verdienen und Mitleid kriegst du geschenkt.
Ja, irgendwie sowas. Und wie gesagt, man wird ja auch stärker. Ich fand das geil, dass ich ein Außenseiter war, dass die Leute eigentlich mit mir, wenn man so aussieht, können die Leute nichts mehr anfangen damit. Das ist zu weit weg für die. Aber das ist doch für ihn selber geil. Dir geht Kinder mehr auf den Sack oder wenig Leute und du machst dein Ding, lebst dein Leben, versuchst auf Wettkämpfen gut abzuschneiden, machst einfach, das ist ja dein Leben, ne? Und nicht das Leben von den anderen, die müssen dich doch gar nicht akzeptieren.
Richtig.
Da habe ich immer einen riesen Haufen drauf geschissen, war mir egal, was sie denken. Und sicherlich sind auch Freundschaften zu Bruch gegangen dadurch, weil die Interessen auseinanderlaufen irgendwann, weil du fokussiert bist. Und dann den Spielkram links und rechts keine Zeit mehr für hast, für den Blödsinn. Und dadurch, dass ich dadurch so wie so eine Art kleiner Sonderling geworden bin, fand ich das geil, dass die Leute im Restaurant doof geguckt haben, weil ich anders Essen habe auf dem Teller als die, bei familiären Festen, dass ich halt da anders sein muss wie die. Aber ich habe halt auch versucht, nie großartig andere Leute damit zu belästigen. Weil ich habe mir den Weg ausgesucht, dass ich trockenen Reis fressen muss oder dies oder das oder tralala. Zwingt mich ja keiner zu, ne? Und manche machen ja dann so, die wollen sich so in den Mittelpunkt stellen, ja, mit dem Moment, ich bin der Bodybuilder hier, ich muss das jetzt alles so und so. Das habe ich immer versucht klein zu halten, weil die können nichts dafür, dass ich so bescheuert bin und das machen will, freiwillig. Ne?
Ganz genau.
Ja.
Sehe ich genauso. Also auf Kosten der anderen funktioniert das nicht. Also,
haben wir, dann haben wir, glaube ich, auch schon das langsam das Ende von diesem Podcast erreicht. Sehr viel mehr zur Motivation und Änderungen im Leben kann man, glaube ich, gar nicht mehr sagen.
Kannst du vielleicht was unseren Zuschauern auf den Weg geben?
Also, oh, das ist eine sehr gute Idee. Was für einen Rat hast du für die junge Generation?
Für die junge Generation?
Für den Nachfolger.
Naja, da es euer Podcast ist, würde ich mal sagen, haltet euch an die Jungs von Metal Soldier. Wenn ihr, geht bei denen aufs Instagram. Wenn ihr Fragen habt, wirklich zu eurer Entwicklung und wie ihr eure Träume erfüllen könnt und verwirklichen könnt, dann nehmt mal ein bisschen Geld in der Hand, geht mal in so ein Coaching von den Jungs rein und am Ende zahlt es sich immer aus und ihr werdet eurem Traum ein Stück näher kommen. Ne? Also wie gesagt, ihr habt ja hier nur zwei richtige Experten zu sitzen, die erstmal ihre Firma vertreten und ihr seid ja nur die Fanbase von der Firma und von den Jungs, also haltet euch an die und erweitert euer Wissen, weil hier sitzen zwei Goldschatzgruben oder Schatztruhen. Hier sitzen zwei Schatztruhen. Und das sollte man ausnutzen. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
Also ich muss ja kurz ergänzen, also Massive Soldier Podcast ist jetzt natürlich nicht nur über Bodybuilding. Also das war jetzt komplett auf Sport und Bodybuilding bezogen. Da sind wir natürlich gerne dabei und helfen gerne jedem, der danach fragt. Aber es ist ja viel mehr als nur Bodybuilding. Also es geht halt um Persönlichkeitsentwicklung, ne? Und da müsst ihr euch natürlich in vielen Bereichen entwickeln, also nicht jetzt nur sportlich, Fremdsprachen lernen, keine Ahnung, man muss sich immer verbessern, also immer
weiter marschieren, würde
genau,
ich sagen.
Genau, ne? Und es gibt halt in jedem Bereich einen Spezialisten, ne? Dann meldet euch da weiter, der euch dann halt weiterhilft.
Eine Sache, die uns vielleicht
Ergänzung.
Das sagt Dr. Med, Psycho Anton.
Ja, soweit nicht. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung.
Ja, eine Sache würde mich doch interessieren. Wie sieht deine Zukunft aus? Wie weit planst du voraus?
Habe ich denn eine?
Eine strahlende.
Das weiß keiner.
Eine strahlende Zukunft. Ich meine, sportlich.
Also ich kann euch...
Wie du es dir wünschst. Ja. Wie du es dir vorstellst.
Also ich liebe Herausforderungen. Deswegen habe ich auch meinen Sponsor gewechselt. Und arbeite auch mit euch zusammen. Und das ist so mein Antrieb auch so ein bisschen so, weißt du, die Herausforderung von neuen Sachen. Ich mag neue Sachen, ich mag unterwegs sein. Das bockt mich an, dafür stehe ich früh auf und gucke in neue Projekte rein und wie kann ich die umsetzen. Und das ist so, also ist eigentlich nichts Spannendes, ist eher bescheiden, aber das ist so mein Antrieb, weiterzumachen und auch wie gesagt, ich sehe mich als Botschafter des Bodybuilding und muss natürlich auch dem gerecht werden. Also ich muss den Leuten ein bisschen Content bieten. Das sind so alles so Sachen, halt, die mich motivieren, mein Ding so zu machen, wie ich es mache halt. Ne? Ja, das kann man so abschließend sagen, glaube ich.
Ja. Kann man nur neidisch hinterher schauen und sagen, alles richtig gemacht, ne?
Okay.
Heiko, danke für deine Antworten, danke für den Podcast.
Danke für deine
gerne,
Zeit.
Gerne.
Danke für deine Zeit.
Danke, dass ich hier sehen durfte.
Ja, an der Stelle danken wir uns natürlich bei all den Zuhörern. Ich weiß nicht, kann man bei Podcasts irgendwelche Kommentare hinterlassen? Ach ja, bei YouTube, wenn es hochkommt, natürlich. Gerne lasst Kommentare da. Ihr dürft kreative Kommentare bringen, was wir in der Zukunft noch alles thematisieren können, mit wen können wir einladen und so weiter. Ihr wollt uns supporten und jeden Einzelnen, jeder hat seinen Code bei seinem eigenen Sponsor, ich werde es jetzt nicht alle nennen, aber so könnt ihr euch ein paar Leute raussuchen, kauft auf die Codes ein, ihr spart dabei, unterstützt uns und an dieser Stelle, ich weiß, der Jay hat schon reserviert, wir gehen jetzt essen und werden es uns schmecken lassen.
Weil ich der Schmerz nur noch stärker mache. Du weißt dir selbst, wie viel Herz du hast. Es geht um Gains, denn das Leben ist nicht Low Carb. Massive Soldier, es gibt kein Game.